und Herrn Professor Ehlers und Weidenfeld die Schlussworte überlassen.
Erstmal vielen Dank an das gesamte Panel. Ich glaube, das ist ein ganz warmherziger Beifall wert. Ich hoffe, aus dieser Art der Intonation spüren Sie die Warmherzigkeit, mit der der Beifall gekommen ist. Und jetzt wollen wir einmal hören, was bleibt von dieser Art Diskussion von gestern und heute unter dem Strich als Ergebnis und wie kann man dies nutzen, um nach vorne zu blicken, was folgt daraus. Und das wird Herr Ehlers uns jetzt mitteilen. Wir sind ganz gespannt.
Wir brauchen gerade noch eine Sekunde, es gibt hier ein kleines technisches Problem.
Möglichkeit zu warten. Ja, jetzt ist Herr Weidenfeld draußen, aber ich begrüße und bedanke mich natürlich trotzdem bei Ihnen. Lieber Herr Weidenfeld, lieber Herr Auerroy, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nun, ich habe die Aufgabe gestellt bekommen, nach einer Tagung, anderthalb Tagen, Telemedizin als Eckpfeiler für ein innovatives und zukunftsfähiges Versorgungsmanagement der Leistungserbringer, Regionen und Kassen, ein Resümee zu halten, über Zukunftsanforderungen auf diesem Weg und Perspektiven zu sprechen. Das Schöne ist, wenn man das Schlusswort hat, dass man vielleicht die eine oder andere Nebenbemerkung tätigen kann, die unwidersprochen im Raum bleibt und sich vielleicht in Erinnerung festsetzt. Dank gilt natürlich auch meiner Kollegin, der Frau Wenke, die hat nämlich mit mir die anderthalb Tage intensiv zugehört und ein wenig mitdiskutiert und die Folien vorpräpariert. Insofern, wenn da noch ein Rechtschreibfehler drin ist, bitte entschuldigen Sie dies, das ist entstanden sozusagen neben dieser Tagung. Erlauben Sie mir, dass ich vielleicht nochmals auf die diskutierte Ausgangslage eingehe. Wer die Vergangenheit nicht kennt, wird die Zukunft nicht erkennen. Diese demografischen Bilder kennen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Unser Gesundheitssystem, und das kam in der einen oder anderen Bemerkung heute und gestern an, unser Gesundheitssystem war im Jahre 1900, 1910 unproblematisch, sowohl wegen der demografischen Situation, wir hatten viele Junge, wir hatten viele, die gearbeitet haben und wenig Alte, die versorgt werden mussten. Das hat sich allerdings dramatisch gewandelt. Die Zahl hier 1950, da kann man noch nicht wirklich von einer demografischen Alterung sprechen, aber diese Tannenbaumstruktur hat deutlich federn lassen müssen oder Nadeln und das wird in der Zukunft ganz anders aussehen. Die Prognosedaten 2030, 2050 sprechen bereits von einer umgekehrten Tannenbaumstruktur. Das bedeutet, diese demografische Alterung und eine Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung über den Faktor Arbeit alleine, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, auch wenn das durch die letzten Reformen schon etwas anders ist und wir deutlichen Zufluss von Steuermitteln haben, kann auf die Dauer bei einer solchen Situation eine gesetzliche Krankenversicherung, bei dem jeder Bürger einen gleichen Zugang hat und wir von einer Medizin sprechen auf einem hohen Niveau, wo State of the Art zur Verfügung zu stellen ist für jeden, der hier in diesem Staat lebt, unmöglich. Man könnte sagen, das wäre noch dann kein Problem, wenn die Kosten pro Menschenleben in einem Leben die gleichen wären. Aber wir wissen aus allen Daten, aus allen Statistiken, die wir kennen, dass wir einen exponentiellen Ausgabenzuwachs haben ab etwa 60, 65 Lebensjahre. Das heißt, je älter die Bevölkerung wird und je weniger wir Menschen haben, die hier mitfinanzieren, desto größer wird die Kluft zwischen Einnahmen und Ausgaben. Und wenn das gekoppelt wird mit Hightech-Medizin, wir haben überhaupt hervorragende Dinge gehört, Sie haben einen wunderbaren Vortrag gehalten, wo man über neue diagnostische und therapeutische Möglichkeiten spricht, das muss finanziert werden. Als ich meine Approbation damals, als ich noch Arzt war, erhalten habe, gab es keinen Kernspin, es gab keine Bio- und Gentechnologie, Computertomographie, dreidimensionale Ultraschallbilder, all das war Zukunftsmusik und heute ist es in der Regelversorgung drin und muss bezahlt werden. Das heißt, der Wandel der Morbidität, die Demografie, die Finanzierung, Hightech-Medizin, Diagnostik und Therapieoptionen führen dazu, dass wir etwas tun müssen. Nun, am zweiten Tag heute, ich gehe schon mal ein wenig in die Zukunft von gestern gesehen, haben zwei hervorragende Referenten uns nur an zwei Beispielen, nämlich der Diagnostik und Therapie des Diabetes mellitus und von Herz-Kreislauf-Erkrankungen gezeigt, was für Kosten auf unser Gesundheitssystem noch zukommen werden. Herr Martin sprach davon so nett, wenn das sein Aktiendepot wäre mit 9% Wachstum in den letzten 20 Jahren, es handelte sich allerdings um die Diabetiker, dann wäre er sehr froh gewesen. Wenn Sie sich überlegen, welche Kosten alleine durch eine standardgemäße Versorgung unserer Mitbürger mit Diabetes mellitus 2b, ob sie dafür etwas können oder nicht, welche Kosten dort auf uns zukommen, dann kann man nur erschaudern. Und ich werde Ihnen gleich ein paar Daten nennen von Professor Birke. Diese Daten als Pars pro Toto haben gezeigt, dass wir ein Problem neben den eben angesprochenen haben, nämlich Unter-, Über- und Fehlversorgung in Deutschland. Das war der Titel des Gutachtens des Sachverständigenrates. Und wer Bedarf hat, solche Effizienzstörungen in unserem Gesundheitssystem sich nochmals zu verinnerlichen, dem sei anempfohlen, dieses Gutachten zu lesen. Sie können im Internet die Zusammenfassung herunterladen oder sonst im Nomos-Verlag. Das heißt, wir haben hier, und das ist das Resümee aus all den Referaten, die wir gestern und heute gehört haben, wir haben einen zwingenden Handlungsbedarf, wir müssen etwas tun und die Forderung alleine nach noch mehr Geld, es ist nicht adäquat bezahlt, deswegen können wir über Telemedizin nicht reden, ist meines Erachtens, und das habe ich gestern sehr deutlich gemacht, der völlig falsche Ansatzpunkt. Nun, unser Forumsthema lautete, und ich habe das gestern thematisiert, die Telemedizin als Eckpfeiler für ein innovatives, zukunftsorientiertes, standardgemäßes Versorgungssystem, und da stand kein Fragezeichen. Das bedeutet, dass wir als Voraussetzung für unsere Diskussion hatten, ja, Telemedizin ist ein Ansatzpunkt, um dieser Probleme, die ich gerade in Kürze adressiert habe, Rechnung zu tragen. Nun, Telemedizin ist ein Gesellschaftsthema. Wir sitzen hier ja nun schon mehrere Jahre zusammen und Herr Weidenfeld hatte in seiner Begrüßung gestern deutlich gemacht, auch für die Presse ist das ein Thema. Wenn Herr Irk sagt, wir müssen noch mehr Medienaufmerksamkeit erreichen, das ist richtig, aber nicht, dass die Medien sich darum nicht kümmern, sondern wir müssen dafür Sorge tragen, dass das, was die Medien publizieren, bei der Bevölkerung ankommt. Das ist vielleicht noch das Problem und nicht die Frage, ob die Medien sich überhaupt dafür interessieren. Es ist ein gesellschaftliches Thema, sonst säßen wir nicht heute hier, sonst hätten die Grünen das nicht zu einem Thema gemacht, aber es ist noch nicht überall angekommen. Es ist noch nicht im Innersten jedes Mitgliedes dieser Bevölkerung angekommen. Wir haben als Aufgabe von Herrn Weidenfeld gestern gehört, wir sollen Komplexitätsfallen vermeiden. Wir sollten Herausforderungen anerkennen. Wir sollten sehen, dass die Probleme, all diese Menschen zusammenzuführen, und das war mir bei Ihrem Projekt, was Sie bei Connecting Life gezeigt haben, hochinteressant, wie viele Menschen man zusammenführen kann, wie viele Unternehmen man zusammenführen kann, um zu adäquaten Problemlösungen zu kommen. Aber es ist eben gleichzeitig auch eine Herausforderung, die wir erkennen müssen. Und wir müssen diese Strukturen ändern. Natürlich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Medizin im 19. und im 20. Jahrhundert, es war wunderbar, wenn jeder seinen Hausarzt hatte, jeder seinen Facharzt hatte. Ich habe kürzlich in einem Interview mal von der Aldisierung in der Medizin gesprochen. Auch der Tante-Emma-Laden an der Ecke ist verschwunden, so schön er auch ist. Und sowas wird in der Medizin auch passieren. Wir haben nun mal nur die Möglichkeit, einen Euro einmal auszugeben, selbst wenn der Euro zwei Seiten hat. Wir haben es mit begrenzten Ressourcen zu tun und ich denke mir, die Gelder, die wir derzeit in die Versorgung der Bevölkerung bereits hineingeben, wenn wir im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung von über 160 Milliarden Euro sprechen pro Jahr, wenn wir Privatversicherung, Arbeitsunfähigkeitszeichen, Zeiten, Berentung und all das noch hinausnehmen, dann reden wir für über weit mehr als 250 Milliarden Euro, die uns das Gesundheitssystem kostet. Damit müsste man eigentlich eine standardgemäße Versorgung realisieren können, wenn wir es denn richtig machen. Und die Daten zeigen, dass wir dort Probleme haben. Und es ist natürlich das Thema Prävention. Es ist natürlich das Problem, können wir die Menschen mitnehmen, dass sie sich um sich selbst kümmern. Und das zeigen auch die Daten, wenn man OECD-Studien sich anschaut. Natürlich ist Deutschland, Amerika und die Schweiz gehört zu den Ländern mit dem besten Gesundheitssystem in absoluten Zahlen gesehen. Wenn man das dann aber mal vergleicht, und das sind die Inhalte der OECD-Studien, wie viel Geld geben wir eigentlich hinein und was ist der Outcome, um das Neudeutsch zu formulieren, dann sieht die Situation plötzlich ganz anders aus. Dann stehen wir auf Platz 17, was sich in diesem Gutachten unter Über- und Fehlversorgung zeigt. Das heißt, es gibt einen Auftrag, wir müssen etwas tun. Gibt es erfolgreiche Beispiele? Ist Telemedizin tatsächlich der Eckpfeiler? Und ich denke, der zweite Tag heute Morgen hat sehr deutlich gezeigt, dass es unglaublich spannende Projekte gibt. Und ich habe wirklich als Arzt, ich hatte Ihnen das Kompliment überbracht heute Morgen, ich wiederhole das, weil ich selten oder eigentlich in diesem Zusammenhang beim Diabetes noch nie einen Vortrag gehört habe, der so deutlich, so plastisch, mit wunderbaren Beispielen klar gemacht hat, über was wir eigentlich reden, wo unsere Probleme sind und was zu tun ist. Und da ist eben Telemedizin ein Ansatzpunkt, um nämlich das Thema Compliance besser in den Griff zu bekommen, Mitarbeit und Selbsthilfe, um all diese Kosten, die wir dann im Bereich Arzneimittel produzieren, im Bereich der Chirurgie, wenn Sie überlegen, wie viel Geld wir in die Diabetesversorgung bereits hineingeben und wie gering der Outcome ist. Deutschland ist das Land im europäischen Vergleich mit der höchsten Amputationsquote bei Diabetespatienten. Das muss man sich über die Zunge zergehen lassen. Und es geht nicht nur darum, dass der Mensch dann geschädigt ist, weil ihm nämlich ein Gliedmaßen fehlt, sondern es hat erhebliche Konsequenzen für unsere Volkswirtschaft. Darüber muss man nachdenken und da muss man überlegen, wo müssen wir die Gelder hineingeben. Professor Völler hat sehr deutlich gemacht, dass das nicht nur ein Thema in der Therapie ist, sondern natürlich auch bei der Rehabilitation. Das heißt, wir können mit adäquaten Unterstützungsmaßnahmen im Bereich der Rehabilitation Morbidität und Mortalität verändern. Wir können dazu beitragen, dass es unserer Gesellschaft besser geht, aber vor allen Dingen demjenigen, um den wir uns kümmern wollen, nämlich unseren Mitbürger als Versicherten, als Patienten, der Bedarf hat an adäquater Betreuung im Bereich Prävention, Therapie und Rehabilitation. Und auch Connected Life ist ein Beispiel, was wir noch besser machen können, um den Patienten trotz der Ängste, Big Brother is watching you. Man konnte natürlich bei der Darstellung dessen, was Sie uns gezeigt haben, überlegen, ist das nicht auch eine gewisse Gefahr? Werden wir so kontrolliert, dass wir plötzlich überhaupt nichts mehr tun können und nichts mehr eigenständig entscheiden können? Selbst der Diätplan wird mir morgens übermittelt und mein Fitnessprogramm, was ich an diesem Tage außerdem zu absolvieren habe. Und das sind wirklich nur einzelne Beispiele. Es sind Leuchttürme. Aber Sie nehmen zu, diese Leuchttürme. Das Licht wird heller. Wenn ich hier erwähne Kinzigtal, über das wir nicht gesprochen haben, das erste Modell, das einen Gesamtvertrag zeigt für einen definierten regionalen Bereich unter Einbeziehung aller Leistungsanbieter und aller Menschen einer versicherten Art, nämlich der AOK, die dort leben, ein Gesamtversorgungskonzept inklusive ambulanter Medizin, stationärer Versorgung, Arzneimittel, Heil- und Hilfsmittel. Und die ersten Daten über 4 Jahre liegen vor und sie zeigen hochsignifikant, ja, wir können die Qualität der Versorgung verbessern und ja, wir können Kosten senken. Und das war ja auch das Thema der AOK, über das wir gestern gesprochen haben. Die Behandlung von Parkinson, ein Projekt des Verbandes der Angestelltenkranken, der Ersatzkrankenkassen in Nordrhein-Westfalen, auch hier haben wir erste statistisch relevante Daten, die zeigen, ja, es ist nicht nur eine Qualitätsverbesserung durch den Einsatz von Telemedizin, sondern wir können tatsächlich auch Kosten senken, was eben auch für uns relevant ist. Und wir sind nicht allein, ich hatte das gestern in einem Zwischengespräch gesagt, die Lufthansa mit ihrem neuen Riesenjet hat Erkenntnisse darüber, wenn 10 Flugzeuge der alten Klassen über den Atlantik fliegen, haben sie einen großen Zwischenfall. Mit diesen neuen Superjets, ich weiß nicht, wie viele Menschen, knapp 1000 Menschen können dort transportiert werden, hat die Lufthansa hochgerechnet, haben sie pro Überflug 1 bis 3 schwere Fälle. Das macht die Lufthansa 2 Jahre, dann hat sie Probleme mit dem Börsenkurs und vieles mehr. Also war die Konsequenz, wir müssen was tun. Und die Lufthansa hat ein Kooperationsprojekt mit der Charité geschlossen und hat ein telematisches Anwendungssystem geschaffen, das in diesen neuen Jets installiert wird, dass man ohne Arzt seine adäquate Versorgung der fliegenden Gäste realisieren kann. Und wie schwierig das ist, als Arzt an Bord Hilfe zu leisten, wenn man nichts hat, außer einem Arztkoffer. Ich kann Ihnen ein Liedchen davon singen, auf dem Weg von Peking nach Frankfurt. Nun, also, es gibt erfolgreiche Beispiele. Haben Patienten Anspruch darauf? Natürlich haben Patienten, und ich möchte nicht dieses Totschlagargument Zweiklassenmedizin und hören, die Rechtslage ist eindeutig, der gesetzlich Krankenversicherte hat genauso wie der Privatkrankenversicherte einen Anspruch, und zwar nicht auf eine Billigmedizin, das wird immer so kolportiert. Nein, im Gesetz steht das ganz anders, Herr Knorr weiß das genauso gut wie alle anderen Juristen hier auch. Der gesetzlich Krankenversicherte hat den gleichen Anspruch auf eine Versorgung, die dem State of the Art entspricht, die ausreichend zweckmäßig notwendig, wirtschaftlich ist, unter Berücksichtigung von Qualität, Humanität und Fortschritt in der Medizin. Und dazu gehört natürlich auch Versorgungsmanagement und dazu gehört natürlich auch die Frage der Telemedizin. Ist die Telemedizin konkret geregelt? Nein, das haben wir gestern gesehen. Aber wir haben Ansatzpunkte. Wir haben Ansatzpunkte im SGB V, wo wir telemedizinische Anwendungen sehr wohl implementieren können. Ich will es nur der Vollständigkeit halber kurz erwähnen. Man könnte in die Tiefe gehen. Also, viele sprechen von Problemen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Telemedizin ist ein kleines Pflänzchen. Ich habe das in einem Rhetorik-Seminar mal gelernt. Wenn man wirklich etwas plakativ sagt und dann 10-mal wiederholt, dann nimmt das vielleicht im Sinne einer Take-Home-Message jeder mit. Das ist richtig. Und alle sprechen von Problemen, aber das ist nicht das Thema. Wir müssen nach Lösungen suchen, damit wir, wenn wir es als sinnvoll erkannt haben, dass wir Versorgungsprobleme haben und dass Telemedizin ein Ansatzpunkt sein kann, dann geht es uns darum, die Lösungen zu finden, wie wir diese kleinen Probleme lösen können. Was sind denn diese Verhinderer? Das haben wir diskutiert. Nun, es gibt eine Vielzahl von Verhinderern und man kann im Detail sich verliebt damit auseinandersetzen. Es ist unerwartet nicht das Recht. Das Recht ist nicht der Verhinderer von einer adäquaten Implementation von Telematik. Wir haben da gestern darüber diskutiert, Fernbehandlung, Haftung, Datenschutz, Lokalitätsprinzip, ob die Frage kollektivvertraglich bereits verankert ist oder ob wir über die eben zitierten Selektivverträge versuchen, sie zu implementieren. Das Recht hat jedenfalls kein Problem damit. Und Herr Dr. Gassner hatte gestern sehr deutlich gemacht, die Aufsicht eigentlich auch nicht. Das Bundesversicherungsamt ist für die Rahmenbedingungen natürlich zuständig. Und extreme Ausuferungen in die eine oder in die andere Richtung, natürlich, dort muss das Bundesversicherungsamt eintreten. Aber zu behaupten, es geht nicht, weil, das ist jedenfalls nicht das Thema. Nun, weiterer Punkt, oft thematisiert die Frage Finanzierung. Die Anschubsfinanzierung von 140a, weil sie denn nicht mehr so vorhanden ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das habe ich gestern gesagt, vielleicht ist das Problem, dass wir das Pferd vom Schwanze aufzäumen. Vielleicht sollte man darüber nachdenken, wie können wir die Systeme, die Implementation der Telemedizin in diese Selektivvertragsstrukturen so gestalten, dass eine Win-Win-Situation für alle, und zwar nicht nur für den Initiator, nehmen wir mal an, das Projekt kommt aus dem Krankenhausbereich, dass das Krankenhaus davon profitiert, nein, dass alle davon profitieren, an vorderster Stelle natürlich der Patient, aber auch die Leistungserbringer und die Kostenträger. Ich meine, das war unter diesem Gesichtspunkt, und so funktioniert doch Marktwirtschaft. Und man kann ja nicht behaupten, dass das Gesundheitssystem völlig losgelöst ist aus diesem Bereich. Wir müssen gucken, wie können wir Win-Win-Situationen schaffen und wie sind sinnvolle Methoden, um Modelle so zu konzipieren, dass alle dabei zufrieden sind. Das ist heute mehrfach gekommen, das war mein zentrales Thema. Wir sehen, dass die Telemedizin notwendigerweise rekurrieren muss auf einen breiten Leistungserbringer, auf einen Arzt, so wie Herr Martin, der hoch engagiert mit vielen anderen Dingen, die er sicherlich zu lösen hat, sagt, das ist mein Thema, dafür setze ich mich ein, dafür möchte ich meinen Rücken krumm machen. Und wir sehen aber, dass Ärzte nicht nur Angst vor Zukunft haben. Viele Studien belegen, Einsatz von innovativen Arzneimitteln ist in Japan sehr viel schneller als in Deutschland. Das kann ja auch manchmal ganz vorteilhaft sein, wenn man erstmal anguckt, was solche innovativen Arzneimittel auch für Nebenwirkungen und Risiken haben. Aber in manchen Bereichen ist die Verweigerung von Innovation durchaus schädlich. Und dann kann man das Gorbatschow-Wort zitieren, wer zu spät kommt, den straft vielleicht das Leben. Und hier mit Leben und Tod. Das heißt also, das zentrale Thema ist nicht das Angstthema vor der Innovation. Ich glaube vielmehr, und das kam von Herrn Knorr und von einigen anderen heute Morgen auch, es ist die Angst des gläsernen Arztes. Und das sage ich als Arzt. Ich glaube, wir müssen aufwachen und wir müssen akzeptieren, dass wir Ärzte nicht im Sinne des 19. Jahrhunderts, und ich zitiere hier Spiegelterminologie, der Halbgott in Weiß sind. sind. Wir sind nicht die, die alles wissen. Und wir sind auch nicht die, die sich jeder Kontrolle entziehen dürfen. Nein, Ärzte müssen akzeptieren, dass sie sich prüfen lassen müssen. Ärzte müssen akzeptieren, dass sie sich kontrollieren müssen. Ärzte müssen akzeptieren, dass sie ihr Leistungsvermögen auch im Sinne eines Benchmarks an Prozess, Struktur und Ergebnisqualität messen lassen müssen. Und dazu ist die Telemedizin sicherlich auch ein Ansatzpunkt. Auch Patientenbewertungsportale. Die Medizin wandelt sich und so müssen sich die Ärzte wandeln. Die Ängste der Krankenkassenvorstände vor Haftung, die hat Herr Gassner ja sehr deutlich gemacht, die Angst ist auch unbegründet, es sei denn, es ist ein wirklicher Fehlschuss gewesen. Aber das passiert auch im Unternehmen. Notfalls muss man dann erst den Hut nehmen und sieht dann später weiter. Das ist tatsächlich ein zentrales Thema, das hatten wir gestern diskutiert. Wenn wir innovative Modelle aufbauen, können wir die Einsparpotenziale zu einem Zeitpunkt messen, wo sie Relevanz haben für die Berechnung der Gesamtsituation der Kasse? Und da ist die klare Antwort nein, weil viele dieser Modelle mittel- und langfristig erst Einsparpotenziale zeigen, dass aber die Kassen natürlich ein Interesse daran haben, das in Jahreszeitraum zu messen. Und hier, glaube ich, ist tatsächlich die Politik gefordert. Und das ist natürlich keine Frage auf Landesebene, sondern auf Bundesebene. Und da müssen wir sicherlich bestimmte Dinge ändern. Und das sind nicht wenige, denn das Problem beginnt schon bereits bei der Frage der dualen Finanzierung der Krankenhäuser. Also wenn man da ins Detail geht, wird es wirklich schwierig werden. Gut, was sind die To-Dos? Sie hatten mich um Perspektiven gebeten. Ich glaube, sie ergeben sich aus dem, was wir gemeinsam diskutiert haben. Größer denken, das war ein Thema. Ich glaube, wir sollten trotz der Detailprobleme das Ziel nicht aus den Augen verlieren, nämlich, und das hat mir bei Ihrem Vortrag, Herr Martin, so gut gefallen, es geht um die bessere Versorgung. Wenn die Kostensenkung dabei ein weiterer Faktor ist, umso besser. Aber ich glaube, das zentrale Thema muss zunächst einmal sein, die Qualitätsmängel, die wir nachgewiesen in diesem Gesundheitssystem haben, zu beseitigen. Und das Zweite ist, und ich glaube, zwar nicht an eine Unterversorgung mit Ärzten, wir haben eine Fehlallokation der begrenzten Ressource. Gestern wurde gesagt, wenn wir 17 Ärzte aus Berlin in die Uckermark schicken, dann haben wir dort kein Versorgungsproblem mehr. Das Problem ist, dass wir dort keine Kindergartenplätze haben, also werden die Ärzte dort nicht hingehen. Also ist das auch ein Thema und Telemedizin kann das sicherlich helfen. Wir müssen über Versorgungsziele nachdenken. Und Sie hatten das heute Morgen in dieser Runde ein wenig diskutiert. Wir reden immer über die Probleme und wie können wir es finanzieren, aber wo fangen wir eigentlich mal an, über Versorgungsziele zu reden? Über Verbesserung der Qualität. Wie können wir die Ressourcen, die wir haben, einsetzen, um den Patienten dort abzuholen, wo er steht und wo er vielleicht auch nicht bereit ist, bisher sich abholen zu lassen? Das sind meines Erachtens die Punkte. Die Chancen in Selektivverträgen zu erkennen, ich denke, wir müssen nicht über eine Revolution reden. Ich bin immer sehr vorsichtig, wenn man über Revolutionen spricht. Es gibt nur sehr wenig erfolgreiche Revolutionen. Meistens sind es evolutionäre Prozesse. Und ich bin auch ein Gegner davon, das hatte Ihr Kollege heute gesagt, wir müssen eine Globallösung finden, das machen wir alles zentral und dann ist alles definiert und wunderbar, wir sind happy. Solche Globalprojekte haben meistens den Teufel im Detail und sie funktionieren nicht. Ich habe gestern gesagt, wir müssen über die Schnittstellen reden. Und die müssen wir definieren, aber jeder soll sich andocken. Das wäre auch unter dem Gesichtspunkt, insofern war ich sehr verwundert, Mittelstandsförderung sicherlich eher positiv. Also das heißt, Chancen in Selektivverträgen erkennen, Motivation für angemessene Vergütung. Das heißt nicht, bitte noch mehr Geld, sondern das heißt, das Verteilungsproblem zu lösen. Ich bin nämlich, auch wenn mich dafür viele Ärzte immer durchaus liebend schlagen würden, ich bin der Ansicht, wir haben durchaus genügend Geld in dem System. Es ist die Frage, wie wir es verteilen und wo es dann an dem richtigen Punkt ankommt. Und Wettbewerb, ich glaube, dass die 1993 begonnene evolutionäre Veränderung des Systems unter unserem jetzigen Ministerpräsidenten, nämlich die moderate Umsteuerung in ein wettbewerbsorientiertes Versorgungssystem mit kollektivvertraglichen Rahmenbedingungen, durchaus eine Chance bietet, auch hier in der Telemedizin Türen zu öffnen. Also, weitere To-Dos, Anreize. Ich glaube, wir müssen Initiativzündungen fördern auf Mikroebene. Ich glaube, auch die Beispiele, die wir heute gesehen haben, zeigen sehr deutlich, es beginnt auf der Mikroebene. Dort kann die Kristallisation beginnen und das wird weiter sich dann fortsetzen. Aufklären der Patienten, das hat der Herr Irk heute nochmal sehr vehement thematisiert, aber es liegt nicht daran, dass die Presse nicht daran interessiert ist. Die Presse ist immer daran interessiert, wenn es einen Bedarf des Lesens in der Bevölkerung gibt. Es geht um die Vernetzung und die Medienaufmerksamkeit. Und Politik und Gesetzgeber, Sie haben sehr offen gezeigt, Sie sind bereit. Ich glaube, es gibt da einige Punkte, allerdings leider weniger Punkte auf Landes-, sondern eher auf Bundesebene, wo man etwas tun muss. In diesem Sinne, meine sehr verehrten Damen und Herren, King hat 1963 gesagt, I have a dream. Er war ein großer Sozialreformer, auch wenn er sich nicht so weit durchgesetzt hat. Auch das Thema zentraler Zugang zur Gesundheitsversorgung war ein Thema. Mein Traum ist ein finanzierbar zu haltendes Gesundheitssystem mit gleichem Zugang für alle Bürger, nicht ohne Einschränkung der Wirtschaftlichkeit, sondern ohne Einschränkung Thema Zweiklassenmedizin. Ich glaube, dass Telemedizin einen Beitrag dazu leisten kann. Ich glaube, wir werden dadurch, I have a dream, eine optimalere Nutzung dieser begrenzten Ressourcen, die wir haben, erreichen können, nämlich durch den umfassenden Einsatz von Telemedizin. Das haben meines Erachtens diese anderthalb Tage gezeigt. Und ich glaube, dass wir hierdurch, und das waren die Beispiele, die heute Morgen kamen, eine qualitativ bessere Versorgung der Bevölkerung erreichen. Wir werden die jungen, neuen, alten besser in die hohen Altersklassen hineinbekommen. Wir werden sie gesünder halten. Das heißt, dieses Bild mit der 95-jährigen Dame, die ihr Bein beinahe über den Kopf gehoben hat, das sollte ein Benchmark sein und vielleicht können wir das mit Telemedizin erreichen. Und ich glaube, entscheidend, und das war heute Morgen auch nochmals deutlich gemacht worden, Eigeninitiative und Motivation der Menschen in dem Sinne, dass nicht Vaterstaat alles für uns tut, sondern dass wir im Sinne der Bismarckschen Trias eigenverantwortlich sind und dass nur subsidiär die Solidarität, meine sehr verehrten Damen und Herren, herangezogen werden darf, um die Versorgung zu gewährleisten. In diesem Sinne möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken.
Herzlichen Dank, Herr Ehlers, für diese wunderbare Zusammenfassung und auch Ihren Ausblick auf Ihren Traum hin. I have a dream, kann man ja aktuell mit Obama zurufen, yes, we do, yes, we do. Und so werden wir das auch aufnehmen. Vielen Dank auch für den Ausblick. Was bleibt als Arbeitsagenda zu tun? Es ist ja bei solch einer Tagung niemals das Ende der Geschichte ausgerufen, sondern das ist eine Art Zwischenbilanz. Was kann man entsprechend jetzt tun? Und bei uns allen ist doch das Gespür, sagen wir gesamtgesellschaftliche Gespür, gleichgültig, wofür jemand in diesem Raum Spezialist ist, für welchen Ausschnitt. Was eine solche Gesprächsrunde bringt, ist, dass das gesamte Gespür hier ein wirkliches Megathema der Gesellschaft mit dem Gesundheitswesen zu haben und dann ein hochinteressantes Teilthema Telemedizin daraus hier auf dem Tisch zu haben, das ist doch weiter sensibilisiert. Was bei mir hängen geblieben ist, nochmal auch im Blick auf unser weiteres Nachdenken, dieses Bild Misstrauen abbauen, Vertrauen aufbauen, gilt nicht nur in diesem Feld der Gesellschaft, sondern in vielen, vielen anderen auch, weil wir sonst nicht weiterkommen. Mich hat gestern vor diesem Hintergrund auch der Ausruf von Herrn Gassner motiviert, dass seine Behörde oder die Behörden insgesamt nicht Innovationsbremsen sein dürfen. Bei diesem Stichwort fällt mir zusätzlich ein, wir müssen spüren, dass das, worüber wir hier diskutieren, über ein technisches Detailproblem ja weit hinausgeht. Es ist ein großes Problem der politischen Kultur unseres Landes. Wenn wir die verschiedenen Stichworte, die in diesem Zusammenhang heute gefallen sind, summieren, dann liegt das entsprechend wie ein Riesenpaket auf unserem Tisch. Ihre Lebensstilfragen und andere, das geht ja weit über ein gesundheitspolitisches kleines Detail im engeren Sinne hinaus, also eine politisch-kulturelle Aufgabe. Ich habe vorhin in der Pause, Herr Dahloff, wenn ich das so erwähnen darf, mit Ihnen gesprochen, weil Sie sich ungeduldiger gezeigt haben als ich. Na, andere haben sich vorhin auch ein bisschen ungeduldig, also ganz in ihrem Sinne geäußert. Und dann habe ich das in meine Beobachtung solcher politisch-kultureller Prozesse eingeordnet. Für mich ist bei einem anderen Megathema, an dem ich beteiligt war, totale Parallele dazu. Europäische Währungspolitik. 1990, 91, ich war bei den Verhandlungen dabei. Wir wussten damals alles, worum es geht. Realisiert wird es jetzt oder vorläufig 2010. Verstehen Sie? Ich war damals auch junger Wilder. Ne? Ich war auch junger Wilder. Und 2000, ich bin jetzt ganz glücklich, also bei diesem Thema ganz glücklich. Mensch, 2010 machen die das jetzt. Wir hätten es 1990 machen können. So, und da ist meine Prognose. In Sachen Telemedizin, was wir hier besprochen haben, diese gewissermaßen überregionale Infrastruktur, nicht nur kleine Inseln. Aus meiner Sicht, dieser Schritt wird vollzogen in 7 Jahren. Das ist meine Prognose. Wir werden im 12. Telemedizin-Kolloquium hier, nageln Sie mich fest, werden wir dies haben? Das sage ich Ihnen jetzt schon. Wenn ich Ihnen erstmal aufzählen würde, welche ganzen Prognosen von mir auch zutreffend waren, da würden Sie in Staunen kommen. Rücktritt des Bundespräsidenten, dritter Wahlgang für seinen Nachfolger, im 4. Wahlgang der Papst gewählt und so weiter und so fort. Also mit dieser Kompetenz sage ich Ihnen, in 7 Jahren haben Sie diese Infrastruktur und so. Ich freue mich darüber, dass es Leute wie Sie gibt, die ungeduldig sind, weil ohne diese Ungeduld wären wir in 7 Jahren nicht so weit. Ich freue mich auch, dass es Typen aller Knorre gibt. Das ist ja, wo erwarten Sie normalerweise in Ihrem Bild von einem aufgeklärten Beamten diese Art von Gestaltungsüberlegung? Das ist doch eigentlich, da wird verwaltet, da wird abgezeichnet und so. Und jetzt will so jemand gestalten und das treibt die Sache voran. Ich will ein Stichwort auch noch mal unterstreichen. Herr Irk hat vorhin noch mal von den Medien gesprochen. Und da hat aus meiner Sicht Herr Ehlers völlig recht. Heutzutage muss ich nicht mehr, wie vor 5 Jahren, einem Journalisten sagen, oh Gott, bitte, bitte blicken Sie mal drauf. Sondern heute ist es diese komplizierte Verwebung von einem Sachverhalt, einer medialen Aktion und der Aufnahmefähigkeit der Gesellschaft. So, diese drei Komponenten müssen stimmen. Weshalb, unter dem Gesichtspunkt, das ist nicht das Ende der Geschichte, auf unserer Liste, was muss man mal überlegen, auch bei dem nächsten Treffen zu debattieren, dieser Medienkomplex, Telemedizin im Medienkomplex, den hier zu erörtern, auch mit den jeweilig beteiligten Akteuren, weil das natürlich ein ernstes Thema ist. Dazu will ich abschließend Sie nur an eins erinnern. Wenn man politisch-kulturell so sensibel damit umgehen will und es so vorantreiben will, muss man höchst sorgfältig mit der Sprache umgehen. Höchst sorgfältig mit der Sprache. Sie können, wenn Sie mir einen Auftrag geben würden, bitte entwickeln Sie eine Strategie, alles das zu blockieren. Da würde ich ein paar Minuten über die Sprache nachdenken. Ich würde ein paar wunderbare Begriffe hier hinschleudern, mit denen Sie solche politischen Vorgänge immer sofort zur Explosion bringen können. Wenn Sie es positiv erreichen wollen, müssen Sie genauso sorgfältig über das Wording nachdenken. Ich will Ihnen mal sagen, im Gesundheitswesen, als ich hörte, da soll jetzt eine große Gesundheitsreform kommen, Schlüsselbegriff Kopfpauschale. Überlegen Sie sich mal, Schlüsselbegriff Kopfpauschale. Das ist ein Begriff, den können Sie in jedem Indianerfilm benutzen, aber nicht als eine gewissermaßen vertrauensbildende Zukunftsvision einer Gesellschaft. Ich habe das Gleiche beobachtet als Ronald Reagan SDI erfunden hatte. als der amerikanische Präsident diese Weltraumabwehr, dieses Weltraumabwehrnetz erfunden hatte und darüber sprach, da brauchen wir auch eine Europäer auch und so, war es so am Anfang gar kein heißes Thema, es war ja SDI. Dann hat das amerikanische Wording sich so der schönen Hollywood-Filme erinnert und es war auf einmal Star Wars beendet, über Nacht beendet. Mit einem solchen Begriff können Sie keine Politik machen. Und ich will das nur sagen, bei diesen komplizierten Fragen des Gesundheitswesens muss man sich sorgfältigst über das Wording Gedanken machen. Und da sind wir noch nicht ganz so weit, wenn ich mich mal vorsichtig ausdrücken darf, noch nicht ganz so weit. Wie bei vielen anderen technischen Sachverhalten auch. Gehen Sie doch nur mal zu den Konstrukteuren bei BMW oder Mercedes hin, wie die Ihnen Ihr Auto der Zukunft erklären. Da wissen Sie sofort, also oh Gott, wenn das so bleibt, da haben die damit keine Chance, weil das ist ein anderes Wording als das, was Sie gesellschaftlich vermitteln können. Abschluss, ich möchte meinen Dank aussprechen an die Mitinitiatoren und der Mitinitiator ist ja hier personalisiert, hier im Raum, Yarif Al-Roy. Ich wollte Ihrem Zwischenruf zuvorkommen. Aber Al-Roy ist immer so schnell, dass ich noch nicht mal meinen eigentlichen Gedanken äußern kann, nämlich diese Art qualitätsorientierte Vision stammt ja ursprünglich von seinem Vater, der vor vielen Jahren diese Perspektive entdeckt hat. Nun muss man gleichzeitig sagen, Israel ist auch ein klassischer Modernisierungsort. Das muss man schon zusätzlich sehen, wenn man dort gelebt hat, weiß man, das ist ein Ort unter Druck. Dadurch ist auch nicht diese Art Distanz gegenüber Hightech und solchen Entwicklungen, sondern es ist Teil der gesellschaftlichen Überlebensfähigkeit. Und da kam eben der Vater Al-Roy auf diese Gedanken. Das muss ich sagen, das ist ein preiswürdiger Visionär. Dass dann seine beiden Söhne ein bisschen von diesen Genen übernommen haben, darf uns jetzt hier nicht zu sehr überraschen. Das ist halt so. Dann können die nicht ganz so aus dem Ruder hier laufen, sondern da können die sowas schon entsprechend weiter betreiben. Also, ich wollte diesen Dank aussprechen an Herrn Al-Roy, auch an Herrn Levin, der uns ja auch im Alltag begleitet, und wollte gleichzeitig einen Dank aussprechen an diese Runde, solche komplizierten Themen und solche heißen Themen brauchen eine bestimmte Gesprächskultur. Und die haben Sie hier eingebracht. Und dafür, glaube ich, ist heftiger Dank notwendig. Jeder von uns hat schon an vielen Runden teilgenommen, wo man dachte, oh Gott, was kostet das alles für Nerven und wie überstehe ich das nur und so. In dem Moment, wo Sie im Raum eine adäquate Gesprächskultur haben, funktioniert das. Und dafür möchte ich mich bedanken, Ihnen den Hinweis geben, dass wir natürlich ein bisschen Sie weiter informiert halten über das, was wir an Papieren aus dieser Runde hier weiter an Schlussfolgerungen ziehen, sodass wir im Dialog bleiben. Beim Rausgehen stärken Sie sich für die harte Heimreise noch, damit Sie entsprechend vital auch zu Hause ankommen und weiterhin bewundert werden. Herr Wagner hat vorhin schon seine Heimreise mir in ziemlich traumatischen Vorstellungen geschildert. Er braucht die Stärkung auch, denn er muss dann, wenn er nach Hause kommt, auch den Müll wieder raustragen. Also das bringt auch diese ganzen Halbgötter von da oben hier wieder irgendwo in unsere Nähe runter. Ich möchte mich bei Ihnen allen sehr herzlich für diese Gesprächskultur bedanken. Alles Gute weiterhin. Vielen Dank. Okay. great pleasure.